Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf Sie alle ganz herzlich zu unserem Podcast Deine Gesundheit begrüßen vom Klinikum Esslingen. Und ich freue mich ganz besonders, eine ganz liebe Kollegin heute begrüßen zu dürfen, nämlich Frau Anja Mollfenter. Hallo, liebe Anja.
Hallo.
Meine Namensvetterin sozusagen auch noch. Und wir kennen uns jetzt auch schon viele Jahre mittlerweile und haben viele tolle Projekte auch schon zusammen durchgeführt. Vielleicht kommen wir dann nachher noch im Gespräch ein bisschen dazu. Wir haben uns überlegt, ein Thema mal zum Thema zu machen in unserem Podcast, nämlich die sozialmedizinische Nachsorge. Hört sich erstmal ziemlich sperrig an und genau deshalb haben wir uns überlegt, genau dieses Thema, das nämlich super wichtig ist, wollen wir ein bisschen transparenter machen und mit Frau Mollfenter, die nämlich die sozialmedizinische Nachsorge bei unserem Klinikum leitet, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das genau bedeutet. Ja, liebe Anja, vielleicht kannst du einfach schon mal ein bisschen uns einen Einblick geben. Was ist denn das sozialmedizinische Nachsorge?
Eigentlich erklärt sich schon ein bisschen, wenn man den Begriff in zwei Teile unterteilt, sozial und medizinisch. Daraus kann man schon ableiten, dass die Fälle, die wir begleiten, einen medizinischen Charakter haben und einen sozialen Charakter. In der Nachsorge geht es darum, den Übergang zwischen stationärem, meistens hochmedizinischen Aufenthalt und dem Zuhause und all den Fragen, die sich dort stellen, zu begleiten, so dass der Übergang von stationär nach Hause reibungslos vonstatten gehen kann und die Kinder oder auch Jugendliche nicht mehr stationär aufgenommen werden müssen, weil sich irgendwelche Fragen zu Hause stellen, die die Eltern selber nicht beantworten können.
Also du hast schon kurz angedeutet, du begleitest keine Erwachsenen, sondern es geht wirklich um Kinder. Welche Altersgruppe ist denn das vorwiegend? Wer fällt denn da unter deine Betreuung sozusagen?
Gesetzlichen Anspruch haben tatsächlich alle Kinder unter dem 18. Lebensjahr. Eigentlich regelhaft von frisch geboren bis zum 14. Lebensjahr. In Ausnahmefällen, Unfällen, schwere Erkrankungen, die nach dem 14. Lebensjahr auftreten, tatsächlich auch in der Altersgruppe 14- bis 18-Jährige. Und wir betreuen auch das ganze Spektrum. Begonnen haben wir hier am Klinikum in der Regel mit den Frühgeborenen, also da kommen wir her aus der Frühgeborenen-Nachsorge und über die letzten Jahre der Entwicklung hat sich's ausgeweitet auf das ganze Altersspektrum und auch alle Krankheiten bis auf die onkologischen, die sich in dieser Zeit ereignen können.
Spannend, wenn man so ein ganz breites Spektrum hat. Du selber, um vielleicht mal so ein bisschen zu dir zuerst noch zu kommen, soweit ich informiert bin, bist du Kinderkrankenschwester von deiner Ausbildung, von deiner Grundausbildung her. Und wie bist du denn dann zu diesem Gebiet gekommen?
Ich habe hier im Haus gelernt tatsächlich, komme von hier, war dann eine ganze Zeit lang im Olga-Hospital und hatte dann eine kurze Phase, wo ich verschiedene andere Dinge gemacht habe. Ich habe tatsächlich in der häuslichen Pflege gearbeitet und kannte den Bereich aufsuchendes Arbeiten, also Familien zu Hause zu begleiten. Dann nach dem dritten Kind bin ich wieder zurückgekommen ans Klinikum, haben sie mich gecasht in der Eingangshalle getroffen und gleich eingestellt. Und seit 2011 bin ich wieder hier. Ich habe, um diesen Beruf gut tun zu können, eine Zusatzausbildung in Case Management gemacht beim Bundesverband Bunten Kreis, die sozusagen die Wiege der sozialmedizinischen Nachsorge sind. Es ist eher zufällig gewesen, dass ich an die Nachsorge gekommen bin. Es gab eine Anfrage von einem Träger außerhalb des Klinikums, ob wir mit ihm zusammenarbeiten wollen. Und da ich schon in verschiedenen anderen Berufsfeldern gearbeitet habe, ich bin unter anderem Heilpraktikerin, systemische Familientherapeutin, hat sich's angeboten, dass ich in diesen Bereich mit einsteige. Wir haben ganz wenig angefangen und es hat sich jetzt über die Jahre einfach zu einem eigenen Berufsfeld ausgewachsen.
Und wie darf ich mir das jetzt so ganz, ganz praktisch vorstellen? Wann kommt die sozialmedizinische Nachsorge zum Einsatz hier am Klinikum?
Ganz praktisch ist es so, dass es jedem Kind zusteht, per Gesetz und über Krankenkasse finanziert, die einen Bedarf hat. Auch wieder so ein bisschen ein sperriger Begriff. Es braucht eine Funktionsbeeinträchtigung. Übersetzt heißt es sowas wie, da ist ein Bereich, der nicht mehr so funktioniert wie vorher. Beispiel ist es, es kommt ein Frühgeborenes auf die Welt, was ganz, ganz klein ist. Die haben schon aufgrund ihrer Frühgeburtlichkeit Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme, mit der Atmung, manchmal begleitend noch mit anderen Erkrankungen, haben manchmal was am Herz. Das ist so die große Gruppe, aber auch alle anderen Kinder, die zum Beispiel eine Epilepsie entwickeln, eine gastrointestinale Erkrankung, alles, was mal gesund war und aufgrund der Erkrankung nachher nicht mehr ist.
Auch Behinderungen?
Ja, oft sind die Kinder nach Diagnosestellung dann in der Nachsorge, dass man schon sehen kann, es wird sich eine Behinderung oder die Kinder sind von einer Behinderung bedroht. Manchmal haben wir es aber auch so aus anderen Kliniken, dass Kinder, die schon behindert waren oder schon klar ist, dass die dann bei uns in der Klinik wegen einer anderen Diagnose aufgenommen werden und daraus ergibt sich, dass die wieder einen Anspruch auf Nachsorge haben, bis die Eltern mit diesem sich jetzt neu bietenden Bild zu Hause wieder klarkommen.
Also das bedeutet, kurz zusammengefasst nochmal, ihr in der sozialmedizinischen Nachsorge, du und deine Kolleginnen, habt Kontakt hier in der Klinik zu dem Kind oder Jugendlichen dann auch und zu den Eltern und begleitet sie, bis das wieder im Familienverbund gut eingeführt und geregelt funktioniert, ohne Profihilfe sozusagen.
In der Kinderklinik ist es so, dass ich zwei Hüte aufhabe. Das macht es für die Familie und für die betroffenen Kinder einfacher und für die Station auch ein bisschen. Ich leite das Entlassmanagement. Das heißt, ich habe zu 25% noch eine Stelle direkt auf Station, sehe die Kinder schon, wenn sie kommen, die Frühchen, wenn sie geboren werden. Die ersten Kontakte in der Nachsorge beginnen immer schon direkt auf Station. Wir stellen uns vor, wir begleiten die Familie schon während des stationären Aufenthaltes und dann geht es fließend in die Nachsorge über. Nachsorge ist definiert 3 Monate nach Entlassung, so lange dürfen wir nach Hause kommen, sodass es wirklich ein guter Übergang ist, direkt von Station nach Hause. Wenn ich die Familie nicht selber betreue, ich habe ja ein Team von Kinderkrankenschwestern, einer Sozialarbeiterin und einer Ärztin, wenn es nicht ich bin, dann stellt sich die Schwester schon direkt bei der Familie vor, macht den ersten Termin zu Hause aus, sodass die schon das Gefühl haben, sie sind irgendwo angekommen und aufgehoben. Das ist der große Kern der Nachsorge, dass die Familien mit ihren Ängsten irgendwo einen Platz haben, wo sie andocken können und wo sie das Gefühl haben, sie sind nicht alleine gelassen zu Hause. Mhm. Und so gestaltet sich der Übergang meistens reibungslos.
Mhm. Bei den Frühchen, um vielleicht mal die zum Beispiel noch mal ein bisschen genauer zu nehmen, je nachdem sind die ja sehr, sehr lange hier auf Station, die Eltern mit dem Kind und viele Monate zum Teil, je nachdem, vielleicht kannst du das noch ein bisschen erzählen, wie das dann für Eltern ist, dann ihr Kind nach Hause zu nehmen, das erste Mal ja dann.
Gibt es ganz unterschiedliche Gefühlsregungen, ein bisschen auch je nachdem, wie die Geschichte des Kindes auf Station ist. Wir haben Frühgeborene von manchmal 24. Schwangerschaftswoche. Wenn man sich überlegt, wie lange die eigentlich noch hätten im Mutterleib bleiben sollen, sind die Familien natürlich im Schnitt bis zu 3 Monate lang auf unserer Station. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie die Familie an sich tickt. Viele haben ganz viel Angst, wenn sie nach Hause gehen. Plötzlich ohne Geräte, ohne große Station, ohne ärztlichen Kontakt, haben da ganz viel Sorge. Und das andere Gefühl, was meistens da ist, ist ganz riesig große Erleichterung, dass sie endlich nach Hause dürfen. Die feiern ein Fest, die freuen sich, die richten alles ein, die sind aufgeregt und dieser Tag wird richtig gefeiert und zelebriert. Ein bisschen fast wie ein zweiter Geburtstag, den vergessen die Familien in der Regel auch nicht. Den Tag, wo die Kinder geboren sind, den Tag, wo sie nach Hause gegangen sind und den Tag, wo sie eigentlich hätte auf die Welt kommen sollen.
Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil für viele ist es ja dann wahrscheinlich auch eher nicht geplant, dass das Kind als Frühgeborenes, also viel früher zur Welt kommt. Und da ist ja dann erstmal bei den Familien wahrscheinlich sehr viel Angst, Sorge, auch schafft das kleine Wesen, das zu überleben. Da seid ihr dann da auch schon da, zu unterstützen und zu begleiten, auch diese Sorgen der Eltern dann?
Wir haben natürlich auf Station ein Team, das diese Sorgen schon mit begleitet. Wir sind mit dabei von Anfang an, aber so dieser stationäre Aufenthalt verteilt sich eher dann auf die Psychologen auf Station, die Seelsorger, die es gibt, unsere neue Oberärztin, die Frau Brenner, die viel am Patienten noch ist und mit dabei ist. Und wir steigen eher mit ein, in dem Verlauf zu begleiten. Case Management bedeutet ja ein bisschen auch diesen großen Überblick zu behalten. Wenn es sich abzeichnet nach Hause, dann zu schauen, was braucht es für zu Hause? Welches Netzwerk brauchen wir? Schafft die Familie es alleine? Braucht es außerhalb der Nachsorge noch etwas? Brauchen wir früh schon jemand, der zu Hause kommt? Brauchen wir früh eine häusliche Kinderkrankenpflege? Es ergibt sich aus dem Stand, in welchem das Kind nachher nach Hause geht. Aber wir sind immer nah dran an der Familie und immer auch in ganz engem Austausch mit dem Team auf Station und springen ein und helfen uns einfach gegenseitig.
Ich denke, die meisten Familien kommen in so eine Situation ja sehr, sehr unvorbereitet erstmal. Und da seid ihr sicher ganz, ganz wichtige Partner bei den Tausenden von Fragen, die sich da auftun. Und wenn man dann nach Hause kommt, du hast schon ein bisschen angedeutet, freut man sich natürlich total, weil das Klinikum wahrscheinlich eine Zeit lang fast zum zweiten Zuhause geworden ist dann für die Eltern. Aber wenn es dann wirklich nach Hause geht, freut man sich sicher. Aber wie gestaltet sich das dann? Seid ihr dann gleich am ersten Tag mit dabei oder lasst ihr die Familien erstmal alleine das zu Hause mit Kind genießen? Oder ist das auch eine ganz individuelle Sache jedes Mal?
Das ist tatsächlich der Luxus der Nachsorge, dass wir individuell gestalten können. Das Herz der Nachsorge ist wirklich zu erfassen, was ist der Bedarf der Familie. Es gibt Familien, da bin ich am ersten Tag schon dort, weil ich weiß, die Sorge ist ganz groß. Da bin ich am letzten Tag auf Station und am nächsten Tag schon wieder da. Das muss man ein bisschen schauen. Manche Familien sagen, oh, bleib mir bloß fort. Ja, nicht schon wieder eine Kinderkrankenschwester. Die habe ich jetzt die ganze Zeit live und in Farbe gehabt. Und trotzdem sind wir telefonisch im Hintergrund. Unser Qualitätsanspruch ist es, dass wir innerhalb der ersten Woche nach Entlassung den ersten Termin vereinbaren. Dort sind, schauen, wie sind die angekommen, läuft alles gut. Und das hat sich auch über die Jahre als wirklich guten Prozess so rausgestellt. Die gehen einmal zum Kinderarzt direkt nach Entlassung und wir kommen einmal und da ergibt sich schon das meiste. Der erste Besuch ist immer wie Bestandsaufnahme. Wo sind wir? Was braucht es? Braucht es Ruhe? Braucht es schon Klärung? Und auch das ist ganz individuell nach den Familien.
Also dann erfordert das ja schon auch eine ganz große individuelle Sensibilität von euch, wenn ich das so höre, auch so ein bisschen zu erspüren und eure Erfahrung wahrscheinlich mit einfließen zu lassen, was denn helfen könnte und das in den Gesprächen auch rauszufinden. Weil vielleicht gibt es ja manche, die sagen, nee, jetzt keine Kinderkrankenschwester mehr, aber ihr wisst, Mensch, vielleicht ist es doch gut, wenn wir mal kurz vorbeigucken.
Nachsorgeschwestern und auch unsere Sozialarbeiterinnen sind, klingt vielleicht blöd, aber wir sind ein kleines bisschen besondere Menschen, weil wir wirklich spüren müssen, worum es geht. Manche Familien können kein Deutsch. Manche Familien haben auch so viel Angst und eigene Sorge, die können zunächst gar nicht drüber sprechen. Und man spürt nur, es ist eine große Angst. Manche Kinder sind nicht stabil. Je schneller wir entlassen müssen unter dem großen Druck, die Station ist voll, desto instabiler sind die Kinder, desto näher dran musst du sein. Manche Kinder sind mit Highflow zu Hause, mit Geräten zu Hause, mit Monitor zu Hause, mit Magensonde zu Hause. Wie schaffe ich es, dass die stabil bleiben und wie halte ich die Eltern stabil? Man muss eine hohe Sensibilität mitbringen und ein hohes Einfühlungsvermögen, weil manchmal einfach die Türe ist, dass man Zugang zu den Eltern findet Ohne Zugang zu den Eltern können wir die Kinder nicht versorgen. Die sind der Schlüssel zu den Kindern. Mhm. Und es braucht es einfach, dass man da gut spüren kann.
Ich habe es vorher schon kurz gesagt, wir haben schon das ein oder andere Projekt zusammen gemacht und dadurch hatte ich auch das große Glück, auch ein paar Eltern schon zu sprechen. Und ich glaube, es gibt keinen Elternteil, der nicht gesagt hat, oh, die Anja hat uns gerettet. Mhm. Also da habe ich wirklich so eine ganz tiefe, auch enge Verbundenheit und Dankbarkeit dir gegenüber gespürt, die wirklich für mich total deutlich und transparent war, weil die Familien dieses Angebot doch sehr, sehr, sehr zu schätzen wissen. Und es dann teilweise hatte ich auch das Gefühl, zum einen ums Kind geht, aber auch um die Stärkung der Eltern selber. Sonst hätten die Kraft nicht gehabt, das zu durchstehen. Würdest du das so auch sehen?
Wir gehen ja zu den Eltern nach Hause. Du musst dir das vorstellen, wie auf Station hat man noch eine bessere Möglichkeit, etwas mehr Abstand zu haben. Zu Hause kannst du dich dem ganz schwer entziehen. Du sitzt da bei den Eltern auf dem Sofa und bist ganz nahe dran und schaffst einen guten Kontakt, weil es einfach notwendig ist. Du brauchst die Eltern als Sprachrohr fürs Kind. Das bringt mit sich, dass wir nahe dran sind an den Familien, dass wir viele Ängste, Sorgen teilen. Und wir haben so viele Patienten versorgt in den letzten Jahren, da waren schon einige drunter, die einem auch ans Herz gewachsen sind. Ich habe tatsächlich auch oft ein Loslassproblem, wenn die dann gehen aus der Nachsorge und man die so lange begleitet hat, wenn die zur Welt kommen, bis die dann rausgehen aus unserer Nachsorge. Und viele treffen wir heute noch. Wir haben ja unsere Frühchenfeste, die wir schon zusammen gemacht haben. Und da muss ich heute noch heulen, wenn ich die nach all den Jahren wieder treffe und sehe, wie gut es für die Familien weitergegangen ist, wie gut die sich entwickelt haben, wie die ihren Weg gefunden haben, stabil gefunden oder geworden sind und jetzt einfach sich gut aufs Leben einlassen können und all die Schwierigkeiten, die sich trotzdem zeigen, dann meistern können. Mhm. Ist schon eine sehr enge Arbeit, Nachsorge.
Ja, du hast es erwähnt, bei den Frühchenfesten waren wir zusammen und wir haben auch in einem Jahr ein ganz großes Projekt zusammen durchführen dürfen. Also du vor allem, ich nur am Rande. Wir hatten das Glück, von der Tour Ginkgo gesponsert zu werden. Die Stiftung hat das ein Jahr lang die Einnahmen aus den ganzen Sponsoring-Aktivitäten der sozialmedizinischen Nachsorge bei unserem Klinikum zukommen lassen. Da gab es eben viele Termine und viele Veranstaltungen und auch viele Geschichten von Kindern. Und vielleicht ist das auch für die Hörerinnen und Hörer interessant. Vielleicht kannst du mal eine oder zwei besondere Familien oder Geschichten aus deinem Arbeitsalltag noch mal ein bisschen so erzählen, dass man das noch ein bisschen mehr nachspüren kann.
Wir hatten eine Familie zu betreuen, die wir jetzt auch regelmäßig noch sehen, die mir sehr ans Herzen gewachsen ist. Es war ein kleines Mädchen, die gesund auf die Welt kam, frühgeboren, zwar 35. Woche, aber jetzt nicht so klein. Die blieb auch bei der Mutter, die musste gar nicht in die auf die Kinderstation oder auf die Neostation, blieb bei der Mama und die hat im Krankenhaus noch einen plötzlichen Kindstod erlitten. Man kann es nicht nachvollziehen, man wird es auch nicht rausfinden, warum es passiert ist. Tatsache ist, es ist passiert. Sie hat einen Atemstillstand gehabt. Es hat eine Zeit gedauert, bis man sie wieder reanimiert hatte. Die Mutter hat es zum Glück bemerkt, hat Hilfe geholt und das Mädchen konnte reanimiert werden, hat aber dadurch einen Sauerstoffmangel erlitten und tatsächlich auch bleibende Schäden davongetragen. Das Kind ist inzwischen 6 Jahre alt. Ich treffe sie noch immer wieder. Das Besondere an dieser Geschichte, und ich weiß, weil ich mit dem Papa noch Kontakt habe, ich weiß, dass ich es erzählen darf, das Besondere war eben, dass die Mama mit der Geschichte nicht zurechtgekommen ist und sich im Verlauf der Nachsorge dann das Leben genommen hat und tatsächlich auch verstorben ist. Und der Papa seither sich alleine um das Kind kümmert Und diese Familie zu begleiten, ich werde es bis an mein Lebensende nicht vergessen. Wir beide, der Papa und ich, wahrscheinlich nicht. Wir treffen uns einfach auch noch regelmäßig. Ich weiß, dass es beiden gut geht, dass er in einer neuen Beziehung ist und sein Leben gut gemeistert hat und auch nicht mehr in Esslingen lebt, sondern etwas weiter weg. Aber das sind die Geschichten, auch wenn es sich zu Beginn ganz schrecklich anhört, furchtbar. Und man denkt, wie schaffe ich es denn, dass ich diese Geschichte begleite, selber stabil bleibe, um der Familie Stabilität zu geben. Es war meine größte Herausforderung auch. Jetzt zu sehen, dass die ihren Weg so gut machen, die Luise wird in die Schule kommen und ist ein ganz fröhliches, zufriedenes, kleines Mädchen geworden, die ihren Weg gehen wird. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber da selber die Kraft zu finden, durchzuhalten und nicht zu heulen und davon zu rennen, ist eine der größten Herausforderungen der Nachsorge, weil natürlich wir begleiten keine gesunden Kinder. Wir begleiten immer nur in Anführungszeichen, Kinder mit Beeinträchtigung oder Geschichte.
Ich durfte auch diesen Papa kennenlernen, deshalb kenne ich die Geschichte auch und da kommen mir selbst schon die Tränen, weil das war für mich auch sehr bewegend damals und ich war sehr beeindruckt, wie er selber auch darüber spricht und wie er damit umgegangen ist und er hat überall sehr eindrücklich auch gesagt, dass er das ohne dich nicht geschafft hätte, weil er sonst da selber wahrscheinlich dran zugrunde gegangen wäre, weil er hat ja den Verlust der Frau auch noch zu verarbeiten parallel. Also das war auch für mich sehr bewegend damals. Aber vielleicht ist das ein beeindruckendes Beispiel, wo man nochmal sehen kann, wie bedeutend und wie wichtig eure Arbeit nämlich ist für die Familien und wie individuell ihr agiert. Du hast es vorher kurz gesagt, dass das schon finanziert wird von der Krankenkasse. Trotzdem, Beispiel Turginko, wird Geld gesammelt oder Spenden gesammelt? Wie passt das zusammen?
Es ist tatsächlich eine Krankenkassenleistung und wir sind refinanziert. Man kann den Antrag direkt schon auf Station stellen. Wir erleben es selten, dass die Anträge abgelehnt werden. In Einzelfällen passiert es. Aber es sind wie immer in der Welt die Grau- und Zwischentöne, die es bringen, dass wir doch auf Spenden angewiesen sind. Die Familie, die so belastet ist, dass sie eben nicht nach den 20 Stunden stabil ist, sondern vielleicht 22 Stunden braucht. Die Familie wie der Papa von Luise, der einfach noch mal ein bisschen drüber raus Hilfe braucht, anruft, fragt. Das Frühgeborene, das sein Monitor einfach noch nicht verloren hat am Ende der Nachsorge und wir schauen müssen, wie geht's denn weiter. Oder eben die Familien, wo wir merken, die haben einen Bedarf, aber das Kind ist gar nicht krank genug, um in dieses Raster der Funktionsdiagnosen zu passen. Wir aber sagen, die Familie hat einen Bedarf, weil die haben vielleicht noch 4 andere Kinder und jetzt ein winzig kleines und stehen vor einer Problematik, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wie kriegen wir das zu Hause hin? Kriegen ein Down-Syndrom-Kind und wissen erstmal gar nicht, oh Gott, wie soll es denn weitergehen? Und da gibt es so ein paar Bereiche, wo wir froh sind, wenn wir Spenden bekommen, auch gerade für den Bereich Fort- und Weiterbildung, für den Bereich unsere Feste zu organisieren. Da haben wir in der Nachsorge auch engagierte Mamas und Papas, die uns immer wieder auch über ihre Firmen Spenden zukommen lassen, die sich einsetzen. Da sind wir unglaublich dankbar. Da merken wir auch, das, was wir geben, kommt an vielen Stellen einfach auch wieder zurück.
Du hast es auch angesprochen mit den Festen und euren Treffen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass die Familien auch untereinander sich sehen und kennenlernen. Wahrscheinlich auch so zu sehen, Mensch, es gibt auch noch andere, denen es genauso geht.
Ja, Corona-bedingt hat viel nicht stattgefunden die letzten 2 Jahre. Davor hatten wir unseren Frühchentreff, wo sich die Familien auch gut gefunden haben. Der Frühchentreff war immer offen für alle, also auch für Kinder mit Behinderungssyndromen, schweren Erkrankungen. Da haben sich Netzwerke für die Familien ergeben, die oft heute noch tragen. Die treffen sich heute noch, auch wenn das vor 8 Jahren war. Wir haben dieses Jahr die ersten Frühchentreffs wieder laufen. Noch nicht am Klinikum, das haben wir uns noch nicht getraut. Aber tatsächlich mit externen Trägern. Übers Haus der Familie in Nürtingen läuft einer, der gut besucht ist. Und über die Lebenshilfe Kirchheim, der gut besucht ist, wo sich die Mütter treffen. Die geleitet sind von einer Kinderkrankenschwester, meistens bin's ich. Sodass die da auch nochmal Fachpersonal haben, um Fragen zu stellen. Und dieses Jahr findet zum ersten Mal wieder unser Frühchen- und Kinderfest statt, am 17. September hier bei uns am Klinikum. Da freue ich mich und ich habe so viele Rückmeldungen gekriegt von Familien. Die Einladungen sind schon raus, die sich freuen, wenn sie wieder ans Klinikum kommen können. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil immer eine Geschichte mit verknüpft ist. Aber die sich freuen, uns wieder zu treffen und sich aufs Fest freuen, sich untereinander wieder treffen können nach all der Zeit. Ich hoffe und bete, dass die Zahlen bis dahin so sind, dass wir stattfinden lassen können. Aber ich bin sehr guten Mutes.
Ja, ich auch.
Also, wir tun alles dafür,
genau.
Ja.
Genau. Also ich glaube, das ist auch ermutigend, weil ja dann neu Betroffene sozusagen auch mit Familien in Kontakt kommen, bei denen, wie du gesagt hast, teilweise das schon 8 Jahre her ist, der Klinikaufenthalt. Und das ist ja dann auch wahrscheinlich ermutigend zu sehen, Mensch, schau mal, das kann sich doch alles auch sehr gut entwickeln.
Davon lebt dieses Netzwerk auch ein bisschen, dass die Eltern, die schon manches durchhaben, dann denjenigen Mut zusprechen können. Wahrscheinlich kennst du es, wenn man drinsteckt in der Situation, dann denkt man sich, das hört nie im Leben auf. Aber dann nach dieser Zeit zu sehen, es hat sich gut weiterentwickelt, die haben alle Chancen der Welt, es gibt überall Hilfe und Angebote für die Familien. Das ist oft ganz hilfreich, wenn man noch drinsteckt mitten in der Krise.
Und das ist, glaube ich, auch noch eine wichtige Aufgabe von euch, dass ihr auch so eine Vernetzung herstellt. Also ihr seid selber da natürlich, aber wenn ich dich immer richtig verstanden habe, dann vernetzt ihr ja auch noch, außer zu dem Treffen, das ihr veranstaltet von eurem Team aus, ja auch noch zu anderen Organisationen, wenn es nötig ist. Und dieses Wissen ist ja auch wertvoll, den Familien dann mitzugeben.
Das ist tatsächlich, um jetzt ganz zum Anfang wieder zurückzukommen, die klassische Arbeit in der Nachsorge. 3 Monate nach Entlassung ist ein ganz kurzer Zeitraum, wenn man es auf die Geschichte des Kindes betrachtet. Und die Kinder haben natürlich darüber hinaus einen Bedarf, den wir nicht decken können. Wir sind weder ein Pflegedienst noch eine Frühförderstelle, noch sind wir eine Hebamme oder sowas. Unser klassischer Job ist es, den Bedarf zu sehen, die Familien zu begleiten und dann weiter zu vernetzen. Wir sind ganz eng in Kontakt mit allen Partnern, die wir draußen haben im Landkreis Esslingen, allen voran die Frühförderstelle und die Frühförderverbünde, weil in der Regel daraus ein Bedarf entsteht, dass die Kinder einfach über uns hinaus noch Probleme haben. Wir sind ganz eng vernetzt mit den frühen Hilfen, den Sozialämtern, den Jugendämtern, den Menschen, die Familien mit Migrationshintergrund betreuen und sind da ganz in Kontakt und sind oft in den Familien auch der Motor, solche Netzwerktreffen herzustellen. Wir machen schon oft auf Stationen einen runden Tisch, schauen, was braucht es und gehen da in Kontakt. Und dann je nach Bedarf der Familie kommen einzelne Baustellen dazu und wir sitzen dafür auch in den ganzen Qualitätszirkeln, treffen uns regelmäßig mit der Frühförderstelle zum Austausch, besprechen die einzelnen Familien immer in Absprache natürlich mit der Familie. Und das macht, dass wir hier im Landkreis eine hohe Qualität an Vernetzung haben und die Familien davon gut profitieren können.
Aber wenn ich jetzt denke, Mensch, wenn ich das höre jetzt hier, könnte ja interessant sein, direkt bei dir anrufen und sagen, ich glaube, ich hätte da einen Bedarf. So funktioniert es eher nicht.
Meistens nicht. Es ist ganz eng für die Refinanzierung geknüpft an den stationären Aufenthalt. Das heißt, die Kinder brauchen oder sind irgendwo auf Station oder in einer Klinik. Kann auch eine Reha-Klinik sein, kann eine Klinik weiter weg sein. Es muss gar nicht auf unsere Klinik begrenzt sein, sondern die Kinder werden entweder irgendwo geboren oder aufgenommen mit ihrer Erkrankung. Wir arbeiten ganz eng mit den umliegenden Kliniken zusammen. Tübingen, Ulm, Stuttgart, Ludwigsburg, Winnenden, alle, die so direkt um uns rum sind. Wir Case-Manager kennen uns untereinander gut, wir Nachsorgen kennen uns untereinander gut. Wir betreuen immer die Kinder innerhalb des eigenen Landkreises. Das heißt bei uns speziell für mein Team jetzt hier Esslingen. Aber wir haben ja noch ein zweites Team in Göppingen unter der Leitung von der Frau Brigitte Gügel, die dort die Kinder im Landkreis betreut. Und es ist ein ganz gutes Miteinander. Das heißt, auch wenn Frühgeborene, die im Landkreis Esslingen wohnen oder in Göppingen wohnen, in Stuttgart oder Ulm geboren werden, dann landen die direkt in unserer Nachsorge.
Wenn man jetzt noch ein bisschen mehr über euch wissen möchte oder auch was spenden möchte, dann darf man das gerne tun und sich informieren. Die ganzen Infos und Daten, die man dazu braucht, findet man auf unserer Klinik-Webseite unter www.klinikum-esslingen.de. Ja, liebe Anja, ich danke dir sehr herzlich für das tolle Gespräch und vor allem dir und deinem Team. Ihr macht, glaube ich, einen wirklich wertvollen und tollen Job und seid für die Familien in diesen Situationen, so wie ich das immer erlebt habe, unverzichtbar. Vielen Dank.
Vielen Dank, liebe Anja. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal vielen Dank ans Klinikum, das uns 2020 gerettet hat und uns übernommen hat und damit wir diese wertvolle Arbeit überhaupt weiter tun können.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.